Heute starten wir ein neues Format mit dem Namen Bitcoin Talk. Darin unterhalte ich mich mit Vertretern der Bitcoin-Community über die Vor- und Nachteile von Bitcoin. Der Gast der heutigen Episode ist Daniel Wingen, eines der bekanntesten Gesichter der deutschen Bitcoin-Community, und mit ihm unterhalte ich mich unter anderem darüber, ob Bitcoin Geld ist. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Hier geht es um digitale Währungen, um unser aktuelles Geldsystem und um die großen Fragen rund um das Thema Geld. Im Juli habe ich hier eine Episode veröffentlicht, in der ich mal meine Meinung zum Thema Bitcoin geteilt habe. Wer da nochmal reinhören möchte, das war übrigens die Episode 43 vom 19. Juli. Und in dieser Episode habe ich beschrieben, dass Bitcoin für mich eben nicht das klassische Geld ist, sondern eher ein Wertaufbewahrungsmittel. Also es geht so in die Richtung digitales Gold. Und ich habe damals bereits in der Episode gesagt, dass ich mich über genau dieses Thema nochmal gerne mit einem Bitcoiner oder jemandem aus der Bitcoin-Community unterhalten möchte. Und daraufhin habe ich sehr viel Feedback und Vorschläge für Diskussionspartner bekommen. Und die Vorschläge waren tatsächlich auch so gut und es gibt so viele interessante Leute in der Bitcoin-Community, dass ich mich da jetzt nicht für einen Einzelnen oder eine Einzelne entscheiden möchte oder konnte. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, daraus jetzt eine kleine Reihe zu machen. Ja, diese Reihen gibt es ja hier schon des Öfteren, so thematische Reihen. Ich hatte mal eine Reihe zum Thema, wie entsteht Geld oder auch das Ende des Bargelds. Und hier ist die Idee jetzt eben, dass ich eine Reihe, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie ich sie nennen soll, sagen wir mal Bitcoin Talk, eine Reihe, in der ich mich eben mit Bitcoinern darüber unterhalte, was Bitcoin ist oder was es sein kann. Ja? Was sind die Stärken von Bitcoin, was sind die Schwächen, ist Bitcoin Geld, ist es digitales Gold, ist es etwas ganz anderes? Ja, was erhoffe ich mir von der Reihe? Erstens mal möchte ich natürlich damit einen gewissen Mehrwert schaffen, weil die meisten Bitcoin-Podcasts sind ja doch eher mit Bitcoin-Befürwortern bestückt. Da geht es dann höchstens noch darum, ob neben Bitcoin jetzt andere Kryptowährungen eine Daseinsberechtigung haben oder nicht. Aber es geht selten darum, ob jetzt der Euro oder Fiat-Währungen eine Daseinsberechtigung haben. Und genau das will ich hier in der Reihe unter anderem auch diskutieren. Und ja, deswegen glaube ich, ist das Projekt hier nicht nur interessant für Bitcoiner, sondern eben auch für Leute, die sich jetzt fragen, wo denn die Vor- und Nachteile von Bitcoin gegenüber unserem aktuellen Geldsystem sind. Ja, und ein zweiter Grund ist sicherlich auch, weil ich mir erhoffe, hier selbst auch viel mitnehmen zu können, viel zu lernen, und deswegen freue ich mich auch schon auf die Reihe. Es wird jetzt nicht so sein, dass jede einzelne Episode dieser Bitcoin-Talk sein wird, aber ich versuche das so alle 2 bis 3 Episoden dann mal einzustreuen. Ja, und für die erste Episode dieser Gesprächsreihe habe ich jetzt gleich den perfekten Gast einladen können. Heute ist Daniel Wingen mein Gesprächspartner. Den Zuhörern aus der Bitcoin-Community ist Daniel sicher ein Begriff. Daniel ist unter anderem Organisator der Value of Bitcoin-Konferenz. Also Daniel, erstmal herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du hier bist. Und zum Einstieg fände ich es super, wenn du mal ganz kurz so deinen Bitcoin-Journey zusammenfassen könntest. Also wann und wo bist du auf Bitcoin aufmerksam geworden? Wieso hast du dich dann dazu entschieden, das Thema weiter zu verfolgen? Und was verbindet dich heute so noch mit dem Thema Bitcoin?
Ja, hallo Alex, vielen, vielen Dank für die Einladung. Es ist eine interessante Frage, die ich mir tatsächlich in letzter Zeit auch immer gestellt habe. Also wie sah mein Bitcoin-Journey aus? Und mir fiel es sehr schwer, mich daran zu erinnern, weswegen ich ja auch bei 21 nochmal so ein neues Format gestartet habe mit 21 der Weg, wo es darum geht, so den individuellen Journey zu discovern oder zu entdecken, den die Einzelnen so hatten, die auch vielleicht noch gar nicht so lange her ist wie bei mir. Aber so, woran ich mich grob erinnere, war, dass ich mich seit 2018 schon sehr intensiv mit dem Finanzsystem beschäftigt habe, weil ich natürlich auch mir Gedanken gemacht habe, wie kann so eine Krise zustande kommen, was sind die Grundlagen für so eine Finanzkrise, was sind die Auslöser, wie funktioniert das Finanzsystem eigentlich überhaupt? Das war mir bis zu dem Zeitpunkt natürlich kein Begriff und hat mich irgendwie in seinen Bann gezogen. Dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, wie das Finanzsystem funktioniert, und habe mich dann auch im Studium damit vertiefend beschäftigt und auch meine Bachelor-Thesis über das Thema alternative Währungssysteme geschrieben. Da vor allem mit dem Fokus auf die Lehren von Silvio Gesell und die Implementation dieser Ideen in Form von Regionalwährungen. Ganz konkret mit dem Fokus auf den das Wörgl-Experiment Anfang des letzten Jahrhunderts und den Chiemgauer, der auch heute noch existiert, was quasi eine Parallelwährung des Euros in der Region Chiemgau ist, was ich sehr, sehr spannende Anwendungsfälle fand zu der Zeit. Genau, und habe da meine Bachelor-Thesis drüber geschrieben und mein Professor war, ich würde jetzt nicht sagen Vertreter, aber zumindest war er der österreichischen Schule sehr positiv gegenüber gesonnt und hat das auch immer wieder im Unterricht mit einfließen lassen, also in Vorlesungen mit einfließen lassen.
Wann war das und an welcher Uni?
Das war 2012 bis 2014 ungefähr, 2011 bis 2014. Das war an der Fachhochschule für Ökonomie und Management in München hier. Mhm. So eine Privatuni, an der man berufsbegleitend studieren kann. Genau, aber Professor Dr. Mann ist es gewesen. Der ist auch bekannt für ein Buch über Bargeld, über die Bargeldabschaffung. Und das ist so sein großes Thema. Und genau, und er hat dann meinen ersten Entwurf der Bachelorarbeit halt völlig in der Luft zerrissen und meinte halt, Daniel, pass auf, ist ja alles schön mit diesem Schwundgeld, aber wie sollen denn Investitionen möglich sein, wenn du halt keinen Anreiz hast, überhaupt Rücklagen zu bilden und mit diesen Rücklagen dann Investitionen tätigen zu können?
Da muss
also
man jetzt
fehlt vielleicht, die Kritik.
Ja? Ja, da muss man jetzt vielleicht ganz kurz sagen, bei Schwundgeld und Silvio Gesell geht es darum, dass das Geld über die Zeit einfach seinen Wert verliert. Ja.
Genau. Und das führt natürlich dazu, dass der Anreiz gegeben ist, halt das Geld möglichst schnell auszugeben. Also man wird quasi dafür bestraft in den meisten Systemen, unter anderem auch beim Chiemgauer, wenn man halt am Ende des Monats das Geld nicht ausgegeben hat, was man Anfang des Monats erhalten hat, dann verliert das, ich glaube, aktuell 5% an Wert. Nicht nur an Kaufkraft, sondern es wird quasi auch von der Menge her verringert in dem Fall. Und genau, das ist halt so dieser Anreiz des Sparens. Der hatte seiner Meinung nach gefehlt und die Kritik an meiner Arbeit war eigentlich, dass keine Kritik an dem ganzen System vorhanden war. Ich das halt in den Himmel hoch gelobt habe, das Schwundgeldsystem. Und er mich dann halt so auf ein paar Bücher aufmerksam gemacht hat, unter anderem What Has Government Done With Our Money von Rothbard. Das war eigentlich so das Erste, was ich gelesen hatte und dann auch Mises und naja, da hat sich relativ schnell herausgestellt, okay, meine Bachelorarbeit ist eigentlich völlig für den Eimer und ich kann sie wegschmeißen.
Ist aber auch noch interessant, dass du an so einer relativ kleinen Fachhochschule auf jemanden triffst, der tatsächlich Fan der österreichischen Schule ist, weil es ist ja nicht etwas, was man sehr häufig findet an Universitäten.
Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist vielleicht auch für ihn einfacher gewesen, an einer Privathochschule einen Lehrjob zu bekommen. Also nicht nur ein Lehrjob, er ist ja auch sogar, ich weiß gar nicht, wie man das genau nennt, aber er ist irgendwie für den Bildungsbereich Volkswirtschaft verantwortlich. Ja. Ich glaube sogar für deutschlandweit. Aber genau, das war auf jeden Fall faszinierend und mir war das auch vor der Bachelorarbeit gar nicht so klar. Und nachdem ich mich dann natürlich damit beschäftigt hatte und dann halt festgestellt habe, okay, irgendwie der Aspekt des Sparens wird tatsächlich bei Silvio Gesell komplett ausgeblendet und bei den Ideen von Schwundgeld. Aber was gibt's denn für Implementationen von Möglichkeiten halt oder wie kann man eigentlich einen Anreiz zum Sparen schaffen? Da war natürlich für mich relativ klar, ja, im Endeffekt musst du halt irgendwie, wenn du das Geld irgendwo hinlegst, solltest du Zinsen bekommen entweder, also wie früher beim guten alten Sparbuch, oder es sollte halt zumindest irgendwie ein Investmentobjekt sein, was halt im Wert steigt, also in der Kaufkraft steigt sozusagen. Also im Idealfall halt wie ein gut funktionierendes Unternehmen, wo ich mir eine Aktie kaufe. Und genau, und Aktien also ich meine, dass das Finanzsystem so nicht funktioniert, dass halt die Kaufkraft steigt, das wusste ich ja zu dem Zeitpunkt auch schon und habe mich dann halt nach Alternativen auf die Suche gemacht und bin halt dabei auf Bitcoin gestoßen. Und dann hat mich aber tatsächlich bei Bitcoin zuallererst die Technologie gepackt. Also ich fand die Technologie unglaublich spannend, als ich das erste Mal Bitcoin auf dem Handy hatte und mir dachte so, wie kann ich in digitaler Form Geld auf dem Handy haben, ohne dass eine Bank involviert ist? Mhm. Wie kann das sein? Und ich bin dann eigentlich erstmal 2 Jahre lang komplett das technologische Rabbit Hole runter und habe dann auch angefangen, relativ viele Shitcoins zu traden.
Das finde ich jetzt aber auch noch interessant, dass du ja als jemand, der jetzt keinen, du hast jetzt nicht Informatik studiert, trotzdem als erstes über die Technik dann dazu gekommen bist, weil ich bin ganz klar über diese Geldseite, vor allem du hast mir jetzt gerade erzählt, du hast dich mit Geld beschäftigt und kommst dann zu Bitcoin und dich interessiert die Technologie. Das ist eigentlich sehr, finde ich jetzt sehr ungewöhnlich.
Ja, man muss vielleicht dazu wissen, dass ich halt in meiner Jugend mir selbst Programmieren beigebracht habe und mehrere Webseiten, also so für meine LAN-Partys, die ich damals organisiert habe, so Anmeldesystem, Sitzplatzreservierung, Turniersystem und sowas alles halt selbst gebaut habe.
Alles klar, okay, also die Affinität war dann auf jeden Fall da.
Ja. Genau.
Und jetzt heute, du hast es vorhin schon kurz erwähnt, du bist da in dieser Podcast-Truppe von 21 dabei. Du hast auch gerade schon erwähnt, dass ihr jetzt eine neue Reihe gestartet habt. So, ich glaube, mein Weg heißt das, wo ihr mit Bitcoin-Neulingen, nenne ich es jetzt mal, darüber redet, wie sie zum Thema Bitcoin gekommen sind und welche Stufen sie da so durchlaufen haben. Dann bist du ja noch Holger gemeinsam einen Podcast, Konsens und Nonsens, da bist du auch noch aktiv. Genau. Und ich glaube, ich weiß, du organisierst auch die Value of Bitcoin Konferenz. Vielleicht kannst du dazu auch noch ein, zwei Worte sagen, weil das ist, denke ich, ja auch so eine der bekanntesten und größten Konferenzen zum Thema Bitcoin.
Ja, zumindest professionellen Konferenzen. Also ich glaube, Bitcoiner-Konferenzen gibt es einige und die Baltic Honey Badger in Riga ist da mit Sicherheit bei den Bitcoinern eine der beliebtesten und auch bei mir. Die Value of Bitcoin Conference ist tatsächlich mehr halt so für die Finanzindustrie ausgelegt oder beziehungsweise, also die Idee ist ja auch so ein bisschen von der Bayerischen Landesbank gekommen, die ja halt angefangen hat, sich mit Bitcoin zu beschäftigen und ich wollte schon immer ein Event im Bereich Bitcoin machen und dann haben wir halt zusammengefunden, weil sie halt eine Plattform brauchten, um halt ihre Recherche halt zu diskutieren, ne? Also ihre Rechercheergebnisse zu diskutieren und das halt in einem professionellen Rahmen. Das kannst du halt auf einer Baltic Honey Badger nicht machen, weil das ist halt mehr ein Festival.
Ja, aber ich glaube,
so für bullische Bitcoiner.
Ja, genau, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Stärke der Value of Bitcoin, dass es eben diese beiden Welten zusammenbringt und wahrscheinlich auch so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal, zumindest soweit ich da jetzt den Überblick über die Konferenzen habe.
Genau, also die Idee ist natürlich, dass halt dort auch Vertreter des klassischen Finanzsystems ihre Kritik an Bitcoin äußern. Es ist immer schwer, halt Vertreter zu finden, die das System verstehen und dann halt auch valide Kritik äußern können. Aber das ist uns bisher ganz gut gelungen und die letzte Konferenz war digital und die ganzen Vorträge werden jetzt auch in den nächsten Wochen nach und nach auf YouTube erscheinen. Also natürlich komplett auf Englisch, aber Value of Bitcoin einfach bei YouTube gucken, dann findet ihr da die ganzen Vorträge.
Sehr gut, ja, ich verlinke das auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes. Und was du gerade gesagt hast, das ist etwas, was mich auch tatsächlich ein bisschen stört, dass so aus der klassischen Finanzwelt, da gibt's und auch aus der akademischen Welt, zu der ich ja recht enge Verbindungen habe, da gibt es sehr wenige Leute, die sich intensiv mit Bitcoin beschäftigen und auch auskennen. Es gibt jetzt immer öfter auch auf den klassischen akademischen Konferenzen mal Bitcoin-Paper, wo dann aus der Finanzseite rangegangen wird, aber das ist tatsächlich noch sehr, sehr wenig. Und mich würde oft interessieren von jemandem, den ich kenne und den ich auch, von dem ich eine sehr hohe Meinung habe, dem würde ich gerne mal fragen, was hältst du eigentlich von Bitcoin? Aber die beschäftigen sich damit einfach noch nicht, leider. Und ja, es ist natürlich auch verständlich, weil das Thema so komplex ist und die meistens keine Zeit haben. Aber ja, ich hoffe, dass das noch ein bisschen vorangeht und ja, dass man auch die großen, großen Vertreter der Geldtheorie dann mal auf so eine Bitcoin-Konferenz einladen kann.
Ja, absolut, weil ich meine, der Grundgedanke hinter Bitcoin, der ist halt auch nicht so einfach zu verstehen und es braucht seine Zeit und das ist, glaube ich, aber auch das Spannende für viele Leute. Man kann nicht einfach sich Bitcoin mal für einen Tag oder für eine Woche oder selbst einen Monat einfach mal anschauen. Das ist halt ein Prozess, der halt wirklich seine Zeit braucht und jeder hat auch eine individuelle Geschwindigkeit, da reinzukommen. Und ich glaube, da tun sich halt auch viele Vertreter der klassischen Finanzindustrie ein bisschen schwer, weil es halt einfach auch ein sehr zeitintensives Thema ist. Also wenn ich mal zum Beispiel nur an meinen persönlichen Journey der letzten paar Jahre denke, also ich habe mich selbst immer sehr als Sozialist bezeichnet, aber ich würde sagen, so dieses Rabbit Hole des Kapitalismus bin ich selbst erst so vor anderthalb Jahren runtergegangen und das hat bei mir vieles verändert und auch in meiner Denkweise, auch in meiner Weise, wie ich halt Politik betrachte, wie ich die gesamte Weltwirtschaft betrachte, da hat sich vieles bei mir auch in den Vorstellungen, wie die Welt funktioniert, verändert. Und das nächste, tatsächlich das nächste Rabbit Hole, was ich so ein bisschen unlocked habe, wo ich mich lange gegen gewehrt habe, sind Zitadellen. Also diese Idee von Zitadellen, wieso sollen sich Bitcoiner in Zitadellen zurückziehen, was für ein Blödsinn, ja. Also wie dieses Bild halt auch gemalt wurde, mit dem konnte ich halt einfach nichts anfangen und tatsächlich hat aber halt der Hintergrund oder Gespräche halt auch über Rechtssysteme und wie Rechtssysteme funktionieren und was überhaupt, wie überhaupt ein Rechtssystem Fuß fassen kann sozusagen, also dass es quasi eine Art Staat braucht, hat mich dazu geführt, dass halt Stadtstaaten tatsächlich etwas sehr, sehr Spannendes sind und auch eine faire, globales Miteinander ermöglichen können auf Basis von Kapitalismus. Und das wiederum hat dann auf einmal bei mir dazu geführt, dass ich sage, hey, Zitadellen, gar keine so schlechte Idee, ne? Nur halt nicht so, wie man sich das halt so früher aus den Computerspielen vorstellt, dass die Leute halt in so Schlössern sich zusammen verbarrikadieren, sondern halt Zitadellen mehr so in Form von Free Private Cities sozusagen, ne? Ja. Und das ist halt so, ich glaube so, das ist halt ein Journey, den halt jeder Bitcoiner auf unterschiedliche Art und Weise in unterschiedlichen Situationen und Erfahrungen halt durchspielt und manche verstehen das eine halt ein bisschen früher, manche brauchen für das andere halt ein bisschen länger und jeder hat auch so seinen eigenen Weg oder wie Gigi das so schön auch auf der Value of Bitcoin Konferenz in seinem einführenden Vortrag gesagt hat, irgendwie es gibt viele Einstiegsmöglichkeiten in das Bitcoin Rabbit Hole und es gibt viele Stationen, die jemand durchlaufen kann, aber irgendwie am Ende führen doch alle Wege wieder zurück zu Bitcoin.
Glaubst du, dass sowas wie, wenn wir jetzt von Zitadellen sprechen, was dich am Anfang auch eher abgeschreckt hat, oder auch generell, dass diese Bitcoin-Community zu einem Stück weit, zu einem großen Stück weit auch so ein bisschen aus der Anarcho-Szene entstanden ist oder das einfach sehr zugänglich ist für Leute, die aus der Szene kommen, dass das so ein bisschen abschreckend wirkt für Neulinge und in Anführungszeichen für Normalos, ja, die jetzt gar nichts mit solchen Szenen zu tun haben?
Absolut, absolut. Also definitiv und bestes Beispiel ist auch eigentlich die erste Podcast-Aufnahme für 21 Der Weg. Da haben wir den Tom interviewt und Herr Tom hat gesagt, böser Kapitalismus, kann ich gar nicht nachvollziehen, ganz schlimme Sache. Da hat man wieder gemerkt, so, also, was er über Bitcoin gesagt hat, das hat halt so viel Sinn ergeben. Hat verstanden, also man hat gesehen, er hat Bitcoin halt auch wirklich verstanden. Aber Bitcoin ist halt so vielschichtig und er hat halt nur einen Aspekt halt von Bitcoin verstanden. Und das, was ihn am meisten interessiert hatte zu dem Zeitpunkt, ja, war halt den Kaufkraftverlust irgendwie zu vermeiden, ne? Einfach, wo parke ich mein Vermögen? Das war halt so sein Hauptaspekt. Und so was für Auswirkungen Bitcoin auf die Gesellschaft hat und welche Einflüsse im Falle einer Hyper-Bitcoinization halt auf die Gesellschaft passieren, das, und auch ob das was Positives oder Negatives ist, da hat er noch gar nicht drüber nachgedacht, ne?
Ja. Ja, deswegen auch Journey. Und der eine ist eben schon ein bisschen weiter, der andere braucht noch mehr Zeit. Lass uns doch jetzt mal ans Eingemachte gehen. Es soll ja heute so ein bisschen auch als Antwort auf, wie gesagt, meine letzte Episode oder diese Episode, in der ich über Bitcoin gesprochen habe, gehen. Und da habe ich ja vor allem darüber gesprochen, was ist denn Bitcoin? Also was ist so mein Bitcoin-Narrativ? Mhm. Und da ging es ja vor allem auch um die Frage, ist Bitcoin jetzt Geld oder nicht? Und du hast schon gesagt, du hast dich in deinem Bachelor schon mit Geldtheorie beschäftigt. Deswegen habe ich das auch vorhin ernst gemeint, als ich gesagt habe, du bist der perfekte Gast heute für diese Episode, denn wir wollen ja vor allem auch über Geld reden, was Geld ist. Und das wäre jetzt auch so meine erste Frage. Bevor wir jetzt darüber reden, ist Bitcoin Geld? Vielleicht erstmal an dich die Frage, was ist denn für dich Geld?
Mhm. Also Geld, also ich würde sagen, Geld ist tatsächlich, wie soll man sagen, dass der auf Englisch, jetzt müssen wir versuchen, möglichst deutsch zu bleiben.
Also ich streue auch immer wieder englische Begriffe ein, also ist nicht so schlimm.
The most sellable good, also das am besten oder das liquideste Gut, was wir haben, oder was die Menschheit kennt sozusagen, wobei man da natürlich auch wieder vorsichtig sein muss, weil normalerweise, wenn man das halt nimmt, dann entstehen halt eigentlich diese typischen drei Kennzeichen von Geld, die man sich näher anschauen kann, halt dieser Gedanke des Werttransfer, der Gedanke der Wertaufbewahrung und der Gedanke des Wertmaßstabs sozusagen, ne? Das sind ja so diese drei typischen Geldeigenschaften, die man nennt. Da bin ich ein bisschen vorsichtig, weil ich glaube, Wertaufbewahrung ist das gleiche wie Werttransfer, nur dass halt die Komponente Zeit hinzukommt, weil ich transferiere immer Geld, nur verzögert sich quasi der Transfer und dann wird das ganz gerne als Wertaufbewahrung bezeichnet, wenn diese Verzögerung des eingehenden Transfers und des rausgehenden Transfers halt quasi über mehrere Jahre hinweg stattfindet. dann spricht man gern von Wertaufbewahrung, aber im Endeffekt ist es eine Zahlungs-, also es ist halt ein Werttransfer, der da stattfindet. Und auch ein Werttransfer in die Zukunft, ne? Also man kann es auch sehen, es ist halt ein Werttransfer in die Zukunft.
Okay, das verstehe ich jetzt, weil
das
gerade.
Das ist so der eine Aspekt.
Ja, weil gerade, also.
Und der,
ganz kurz ja. noch zu der Aussage, also das verstehe ich, wenn du sagst ein Werttransfer in die Zukunft, aber natürlich dann für dich selbst. Ja, und das Tauschmittel hat ja immer, ist ja immer ein Tausch mit jemand anderem und du tauschst Geld gegen, genau. gegen Gut, ja. Also ich sehe da schon noch einen Unterschied zwischen Tauschmittel und Wertaufbewahrung, nochmal, um das klar zu machen. Tauschmittel heißt, ich tausche das Geld von mir aus Bitcoin gegen ein Gut. Und Wertaufbewahrung heißt, ich transferiere meine Bitcoin, die einen gewissen Wert haben, in die Zukunft. Also diese Zeitkomponente genau, verstehe ich, aber ich tausche die ja in dem Moment gegen kein Gut, das ich konsumieren möchte beispielsweise.
Genau, das ist ich glaube, das ist sicherlich so ein Aspekt, also wo ich auch am Anfang Schwierigkeiten hatte mit meiner Arbeit, dieser Aspekt Zeit, der wird halt ganz gerne ignoriert von Volkswirten. Und ich glaube, was halt wichtig ist zu berücksichtigen, dass halt zwischen dem ich erhalte Geld und ich gebe es wieder aus, also ich tausche es halt gegen was anderes. Das ist eigentlich, Geld ist ja immer so ein Tauschgut sozusagen, ne? Ich habe etwas, was jemand anderes haben möchte, tausche ich es also gegen Geld und dann habe ich das Geld und tausche es halt wiederum gegen was anderes, was ich haben möchte. Aber zwischen diesen beiden Tauschvorgängen ist immer ein Zeithorizont dazwischen. Ne? Dieser Zeithorizont kann eine Sekunde sein, sehr unwahrscheinlich, aber da kann ein Tag dazwischen liegen, da kann ein Monat dazwischen liegen, da kann ein Jahr dazwischen liegen, da kann auch Jahrzehnte dazwischen liegen. Ne? Und das ist halt so der Gedanke dahinter, dass man sagt, eigentlich ist Geld immer dafür da, einfach nur einen Wert zu transferieren, also als Tauschmittel zu fungieren. Nur halt der Abstand, zwischen denen der Tausch stattfindet, der wird halt immer ganz gerne ignoriert. Weswegen halt Store of Value oder Wertaufbewahrung halt im Endeffekt der Tausch, also zwei Tauschvorgänge sind, zwischen denen einfach Zeit liegt. Oder ein längerer Zeitraum liegt, kein kürzerer, sondern einfach ein längerer Zeitraum liegt.
Ja.
Und der dritte Punkt ist ja quasi der Maßstab, also der Wertmaßstab. Und der Wertmaßstab ist natürlich etwas, wo man jetzt sagen kann, also die anderen beiden Aspekte, da kann man sagen, okay, Bitcoin kann Geld sein. Kommen wir aber sicherlich auch nochmal gleich auf das Thema Tauschmittel zurück, weil da hat Bitcoin ja einige Limitierungen. Aber Wertmaßstab, da kann man mit Sicherheit aus Perspektive der meisten Menschen sagen, Bitcoin ist kein Wertmaßstab. Ne? Von daher würde ich sagen, ob Bitcoin Geld ist oder nicht Geld ist, ist tatsächlich eine sehr subjektive Meinung oder eine sehr subjektive Wahrnehmung. Für mich zum Beispiel ist Bitcoin Geld wert, weil ich halt in Bitcoin rechne. Wenn ich was ausgebe, wenn ich was empfange, ich rechne halt in Bitcoin. Für mich ist halt Bitcoin nicht immer, aber relativ häufig ein Wertmaßstab. Und deswegen würde ich sagen, für mich ist Bitcoin Geld. Für jemand anderen, der halt hauptsächlich im Wertmaßstab, den Wertmaßstab Euro verwendet, für den ist halt Bitcoin eher weniger Geld.
Ja, das verstehe ich. Also nochmal ganz kurz ein Kommentar zu dieser Tauschmittel- und Wertaufbewahrungsfunktion. Die Eigenschaften, die du an ein Gut stellst, damit es ein gutes Tauschmittel ist versus damit es ein gutes Wertaufbewahrungsmittel ist, das sind eigentlich andere, ja. Damit du ein gutes Wertaufbewahrungsmittel hast, da brauchst du etwas, was einen sehr stabilen Wert über die Zeit hat. Für ein gutes Tauschmittel brauchst du es eigentlich nicht. Natürlich kann man diese Funktionen nicht komplett voneinander trennen, aber wenn du dir jetzt mal nur die Tauschmittelfunktion ansiehst, dann brauchst du was, was gut teilbar ist, was gut transportierbar ist. Ja, solche Eigenschaften braucht es dann, damit du eben gut tauschen kannst. Und vor allem muss es von allen akzeptiert sein. Für ein reines Wertaufbewahrungsmittel brauchst du diese Eigenschaften eigentlich nicht. Und deswegen finde ich das auch wichtig, die auseinanderzuhalten, weil sowas wie eine Immobilie kann ein gutes Wertaufbewahrungsmittel sein, ist aber ein schreckliches Tauschmittel. Und wenn du die beiden Sachen zusammennimmst, dann kannst du genau solche Dinge plötzlich nicht mehr auseinanderhalten. Und dann könnte plötzlich sowas wie ein Haus auch Geld sein, ja.
Ja, es ist ja auch für manche tatsächlich, ne? Also ich meine, es gibt viele, die rechnen tatsächlich in Häusern. Wie viele Häuser hast du schon dir erarbeitet und dein passives Einkommen darüber generiert? Ja. Ich meine, da gibt es ganze YouTube-Werbungen von unterschiedlichsten Leuten.
Also wenn wir mal so weit sind,
aber, ich weiß, was du meinst.
Dann geht es uns gut. Ja.
Ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Ich denke nur, es sind halt zwei unterschiedliche Dimensionen, über die wir hier sprechen. Wir haben halt einmal halt so die Dimension Raum und dann haben wir die Dimension Zeit. Und Werttransfer betrifft sowieso sowohl die Dimension Zeit als auch die Dimension Raum, aber Wertaufbewahrung betrifft eigentlich nur die Dimension Zeit. Ja? Also das heißt, du hast halt zwei unterschiedliche Aspekte, die hier wirken. Und deswegen finde ich es schwer, die beiden, also Wertaufbewahrung und Werttransfer, halt in einen Topf zu werfen, als zwei gleichwertige Eigenschaften.
Ja, jetzt hast du eigentlich ganz natürlich gesagt, dass Geld so das liquideste Gut ist. Und das kommt natürlich wahrscheinlich auch von deinem Hintergrund, so der österreichischen Schule, die ja sagt, dass sich Geld ganz natürlich entwickelt als eben, wie du gesagt hast, das liquideste Gut, das Gut, das alle, das gewisse Eigenschaften mitbringt. Ich habe gerade einige genannt. Ja, es ist teilbar, es ist transportierbar, um eben genau diese Funktionen auch zu erfüllen, die wir gerade besprochen haben. Da gibt es ja aber auch andere Ideen von Geld, und wenn wir uns unser heutiges Geldsystem ansehen, dann ist das ja, wird ja auch immer, fällt auch immer mal das Wort Schuldgeldsystem, weil Geld ist ja in unserem System heute immer gleich Schuld, entweder eine Schuld der Zentralbank oder eine Schuld der Bank. Und es gibt ja auch, ich weiß nicht, ob du dieses Buch kennst von David Graeber, irgendwie Debt 5000 Years oder so, also Schulden 5000 Jahre. Und das ist ein Anthropologe, und der hat sich mal angesehen, wie Leute früher eigentlich bezahlt haben oder transferiert haben, ja, Werte transferiert haben. Und seine These ist, dass bevor es noch zu diesem klassischen Geld kam wie Gold oder Muscheln oder wie auch immer, haben Menschen ja eher in so, ja, wie gesagt, Zitadellen oder kleinen Communities gelebt, und da war es ganz oft so, dass du eigentlich mit Schulden bezahlt hast. Das heißt, da ist kein Geld geflossen.
In der Schuld von jemandem standest, ne?
Genau, ja, du hast demjenigen, man kann fast sagen, einen Gefallen getan, ja, und der wusste dann, er muss dir wieder was zurückgeben, oder es wurde irgendwelche Striche in ein Stück Holz eingeritzt, und das waren dann deine Schulden, und die hast du dann irgendwann wieder zurückgezahlt.
Genau. Aber das ist für mich ja eigentlich auch Geld. Also ich meine, wenn halt die Schulden gegenüber anderen Menschen, also sie brauchen natürlich einen Wertmaßstab, ne? Also wie bemisst du diese Schulden? Mhm. Das ist, glaube ich, so da die größte Herausforderung gewesen zu der Zeit. Und mit Gold ist es ist wahrscheinlich viel einfacher gewesen, Schulden zu bemessen, weil du halt einfach was Greifbares hattest, was halt von den Eigenschaften her nicht veränderbar ist, während hingegen die frühen Aufkommen von Geld in Form von Tabellen, wo halt die Schulden festgehalten wurden, halt so ihre Schwierigkeiten hatten, da einen vernünftigen Maßstab darzustellen. Deswegen, also ich würde sagen, das ist halt so, im Endeffekt, Schulden sind ja auch Guthaben, ne? Also ich würde das Geld, was auf halt so, ich stehe bei jemandem in der Schuld, halt nicht unbedingt als Schuldgeldsystem sehen, weil das, was wir heute als Schuldgeldsystem betrachten, ist im Endeffekt, dass es eine zentrale Instanz gibt, die halt quasi sagt, hey, ich gebe dir Geld, dafür möchte ich halt irgendwie eine Sicherheit in Return haben, aber ich mache das nicht nur mit dir, sondern auch noch mit 10 anderen, und von allen möchte ich aber 5% Zinsen zurückhaben. Das heißt, ich fordere eigentlich mehr Geld zurück, als ich überhaupt ausgegeben habe, und das betrifft natürlich jetzt hauptsächlich die Zentralbank, aber kaskadiert sich natürlich auch nochmal dann, wenn die Geschäftsbanken auch wieder Kredite vergeben, weil da haben wir das gleiche Problem wieder, dass halt immer weniger Geld ausgegeben wird, als halt von den Geldgebern halt zurückverlangt wird. Und das ist halt das, was ich persönlich, und ich glaube, da würden mir wahrscheinlich viele zustimmen, als echtes Schuldgeldsystem bezeichnen würde.
Ich glaube ehrlich gesagt, dass wir jetzt, wo du so ein bisschen darüber gesprochen hast, inwieweit du Bitcoin für Geld hältst, dass wir da gar nicht so sehr weit auseinander liegen. Denn ich bin auch der Meinung, dass es fürs subjektive Empfinden einiger Leute sein kann, dass für die oder den oder diejenige Bitcoin Geld ist. Und wenn du sagst, dass du in Bitcoin rechnest, dann glaube ich dir auch absolut, dass für dich Bitcoin Geld ist. Und was natürlich
nicht immer, ne? Aber
manchmal auch in Häusern.
Es gibt genug Situationen. Nein, also ich meine, es gibt genug tagtägliche Situationen, wo halt einfach der Wertmaßstab Euro viel, viel mehr Sinn macht und auch einfacher zu handhaben ist. Ne?
Das ist logisch. Und ich glaube, man muss auch aufpassen, dass diese Funktionen, die du genannt hast, das ist natürlich auch nicht schwarz und weiß. Also es ist nicht so, dass du entweder hat ein Gut 100% Tauschmittelfunktion oder null, sondern es ist ja auch irgendwo dazwischen. Und es gibt ja auch Bereiche, wo Bitcoin heute schon auch diese Recheneinheitsfunktion erfüllt. Ja, ich meine, wenn du dir alle Cryptocurrency-Preise werden normalerweise in Bitcoin notiert, ja, und deswegen ist es nicht schwarz und weiß, ja. Ich würde Bitcoin eben erst als Geld bezeichnen, wenn es wirklich in großem Maßstab, und das kann ich selbst nicht genau definieren, ab wann es für mich soweit wäre, ja, aber in ausreichendem Maße eben diese Funktionen erfüllt, weil ansonsten, wie gesagt, müsste man jetzt heute auch sowas wie Zigarettengeld nennen, weil die erfüllen diese Funktionen auch in einer gewissen Art und Weise.
Zumindest im Gefängnis.
Zumindest im Gefängnis, ja. Sehr häufig. Da noch umso mehr, ja. Genau.
Nee, aber was du gerade eben angesprochen hast, was ja heute auch ganz gerne als Geld bezeichnet wird, ist ja quasi auch, wenn es halt Legal Tender ist, also quasi gesetzlich vorgeschriebenes Zahlungsmittel ist. Und da verlassen sich ja auch viele bei der Argumentation drauf, dass Bitcoin kein Geld ist, weil es halt nicht als gesetzliches Zahlungsmittel sozusagen vorgeschrieben ist und damit niemals Geld werden oder sein kann.
Ja. Das ist natürlich, da kommen wir später sicherlich auch nochmal dazu, das ist natürlich auch ein sehr unfairer Vorteil, den die heutigen Fiat-Währungen besitzen, ja, dass sie einfach vom Staat natürlich definiert werden als, das ist das gesetzliche Zahlungsmittel. Lass uns vielleicht erstmal noch auf einen Punkt kommen, den ich in der letzten Episode oder in dieser Episode, wo es um Bitcoin ging, erwähnt habe. Und das war ein Problem, das ich bei Bitcoin sehe, ist, dass Bitcoin eben zumindest in der Main-Chain nicht wirklich skalierbar ist und deswegen eben zumindest der originale Bitcoin nicht wirklich als Geld fungieren kann. Also es ist technisch gar nicht möglich, dass Bitcoin zu einem großflächig genutzten Zahlungsmittel wird.
Ja, ist definitiv ein valider Punkt und hat auch seine Berechtigung, oder sagen wir mal, diese Einschränkung, dass halt die Anzahl an Transaktionen, das ist ja das, was du ansprichst, die möglich sind auf der Bitcoin-Blockchain halt sehr gering sind. Also wir reden hier von aktuell so um die 7 bis 8 Transaktionen pro Sekunde, wobei man natürlich auch wieder vorsichtig sein muss, weil Transaktion ist nicht gleich Transaktion, weil eine Transaktion kann auch Dutzende oder Hunderte Transaktionen beinhalten, weil eine Transaktion immer viele Inputs und viele Outputs haben kann. Klar wächst die dann die Transaktion in der Größe und nimmt mehr Platz in der Blockchain ein, aber gleichzeitig ist es trotzdem effizienter, als wenn ich halt diese Transaktionen als separate einzelne Transaktionen in die Blockchain reinschreiben werde. Das heißt, man hat ja schon so einen Effizienzzugewinn und das wird halt durch neue Technologien auch nochmal optimiert, dass du kannst halt trotz, dass du halt mehrere Transaktionen in einer bündelst, kannst du halt dafür sorgen, dass halt der Platz auf der Blockchain trotzdem im Verhältnis relativ gering ist, also quasi Komprimierung der Transaktionen. Das ist quasi wie, wenn man sich halt so ein Automotor anschaut vor 50 Jahren und heute. Von der Größe her hat sich da eigentlich nicht getan, eigentlich ist der kleiner geworden, aber was passiert ist, ist halt so, der Motor ist effizienter geworden und hat dadurch halt mehr Energieoutput sozusagen. Und das ist halt das, was bei Bitcoin auch versucht wird zu machen. Und der Grund dafür ist eigentlich relativ simpel, aber trotzdem schwer zu verstehen, weil wenn man die Blöcke vergrößert und halt einfach mehr Throughput, also mehr Transaktionen ermöglicht, dann haben wir ein Problem bei der dass es ganz zu Zentralisierung führt, weil es halt schwieriger ist für Individuen halt die Regeln des Netzwerks durchzusetzen über ein Direktmandat sozusagen. Man muss dann halt einen jemanden beauftragen, die Regeln durchzusetzen, so jemanden wie zum Beispiel Blockchain Info oder halt einen anderen Blockchain Explorer oder halt die Infrastruktur hinter der Hardware Wallet, die halt für einen die Regeln sozusagen durchsetzt, während man hingegen, wenn man quasi selbst das Mandat der Regeldurchsetzung in die Hand nimmt, da muss man halt seinen eigenen Vollknoten, sagen wir mal das deutsche Wort, Vollknoten betreiben. Und um Vollknoten betreiben, einen Vollknoten zu betreiben, das sollte, und das ist halt so der Gedanke dahinter, möglichst günstig sein, damit halt möglichst viele Leute das machen können und damit halt die Regeldurchsetzung nicht von wenigen Playern durchgeführt wird, die halt dann Regeländerungen auch einfacher herbeiführen können, sondern halt von einer möglichst großen, breiten Masse und das ist natürlich wichtig, an Bitcoin-Haltern durchgeführt wird, damit halt eine Regeländerung so gut wie unmöglich wird. Es sei denn, es macht halt absolut unter allen Umständen Sinn und der Hauptgedanke dabei ist halt, diese Zahl 21 Millionen aufrechtzuerhalten, ohne dass jemand hingehen kann oder eine Gruppe von Personen hingehen kann und dort halt die Regeln verändern kann sozusagen. Und ja, das ist ein Nachteil, ganz klar. Es führt zu einem Nachteil. Der Transaktionsdurchfluss ist dadurch geringer und das führt natürlich zu dem Problem, was du gerade angesprochen hast, es wird nicht jeder auf der Welt nutzen können oder wird nicht jeder auf der Welt eine Transaktion auf der Bitcoin-Blockchain positionieren können.
Nochmal kurz für mein Verständnis zu dem, was du gerade gesagt hast. Also es hören ja auch einige Leute hier zu, die jetzt nicht so ganz tief in Bitcoin drinstecken. Die Idee ist ja, ich habe einen Block und in diesem Block ist der Platz begrenzt. Es kann nur eine gewisse Anzahl an Transaktionen in so einen Block rein und wir wissen auch, dass nur alle 10 Minuten ein neuer Block an die Blockchain angehängt wird und das ist einfach der begrenzende Faktor aktuell.
Genau.
Und jetzt hast du ja gesagt, was man einfach machen könnte. Ich könnte ja den Platz in einem Block vergrößern und dann wird ein Beispiel, die Bestrebungen gibt es ja auch, ja, und damit wird, ist einfach doppelt so viel Platz, dann bekomme ich doppelt so viel Transaktionen.
Bitcoin Cash, ne?
Genau. Bekomme ich
Bitcoin
doppelt
Cash,
so viel,
Bitcoin SV.
Genau, bekomme ich doppelt so viel Transaktionen beispielsweise in einem Block unter. Und was du jetzt sagst, ist, ein ganz wichtiger Teil des ganzen Bitcoin-Netzwerks ist es ja, dass möglichst viele Leute daran teilnehmen und sich diese Blockchain auch immer herunterladen und überprüfen, läuft da, geht da alles mit rechten Dingen zu, das sind die Vollknoten.
Genau.
Und da, was du jetzt sagst, ist, wenn man diesen Blockplatz vergrößert, dann wird ja auch die Blockchain, die ich mir da runterladen muss, immer größer. Und Storage Space ist teuer. Und wenn ich den jetzt.
Storage ist gar nicht das Problem, sondern halt Rechenleistung und auch Datendurchsatz. Ne?
Ja,
also das ist eine Kombination aus verschiedenen Dingen, die halt da notwendig sind. Aber das Hauptproblem ist halt, dass du halt irgendwann Rechenleistung benötigst, weil du musst ja die ganzen Hashes nachrechnen. Mhm. Ne? Also dein Rechner zu Hause muss die ganzen Hashes alle nachrechnen. Mhm. Jeden Einzelnen, um zu validieren, ob das alles passt. Und das braucht halt viel Rechenleistung.
Ja, und was du sagst, ist im Endeffekt, wenn ich den Blockspace vergrößere, dann mache ich es dem normalen User schwieriger, eben diesen Node zu betreiben. Und deswegen grenze ich da einige aus. Und deswegen wird es zentralisierter werden im Endeffekt.
Genau, also es macht halt dann irgendwann nur noch Sinn, für Leute halt einen Knoten zu betreiben, die halt damit auch Geld verdienen. Und das ist natürlich, dann kommen wir natürlich irgendwann in eine Situation rein, dass halt diejenigen, die Regeln durchsetzen, halt nur diejenigen sind, auch die halt von der Regeldurchsetzung, also durch die Regeldurchsetzung Geld verdienen. Und diejenigen, die halt das Geld einfach nur halten wollen oder verwenden wollen als Individualpersonen, haben keine Chance mehr dann irgendwann.
Okay, jetzt haben wir im Endeffekt mal über eine Lösungsmöglichkeit für diese Skalierung gesprochen. Das wäre die Blockgröße zu vergrößern, das können wir jetzt eigentlich, glaube ich, können wir sagen, das ist Quatsch, das funktioniert nicht. Vielleicht eine zweite Lösung, die du sicherlich ablehnen würdest, ist, was ist, wenn wir einen anderen Konsensus-Algorithmus verwenden würden? Weil ein Grund, warum das alles so lange dauert und so rechenintensiv oder so langsam ist, ist ja auch der Proof-of-Work-Konsensus-Algorithmus. Was ist denn, wenn wir da jetzt einen Algorithmus nehmen würden, der einfach viel schneller und effizienter arbeitet?
Also der Konsensus-Algorithmus zu verändern, verändert nichts an der Datenmenge, die quasi verarbeitet werden kann. Also das, wie soll ich sagen, ob du jetzt auf Proof of Stake umstellst, mal abgesehen davon, dass Proof of Stake halt viel zu unsicher ist, bietet es halt aus Transaktionsdurchsatzperspektive keinen großen Vorteil.
Weil du
auch da reden wir über marginale Optimierungen.
Weil du den Proof of Work so designen könntest, dass im Schnitt nach 30 Sekunden die richtige Nonce gefunden wird.
Genau, richtig. Also es ist ja nicht eine Frage davon, wie lange es dauert, bis halt ein Block gefunden wird, sondern ich meine, wenn ich halt die Blockgröße von 1 Megabyte beibehalte, aber anstatt alle 10 Minuten halt den Algorithmus so verändert, dass halt im Durchschnitt alle 30 Sekunden ein Block gefunden wird, dann haben wir zwar ein Latency-Problem, aber dann hätten wir zumindest halt dafür gesorgt, dass halt mehr Transaktionen pro Sekunde reinpassen. Problem ist natürlich dabei, dass halt die Datenmenge und die Menge an Hashes, die durchgerechnet werden müssen, von dem Node halt sich auch verzehnfacht sozusagen. Ne? Also ja. Es wäre wie, als würde ich die Blockgröße um 10 erhöhen.
Ja, alles klar. Also,
verzehnfachen.
Also enden wir im selben Problem, wie wenn wir jetzt die Blockgröße vergrößern würden.
Genau.
Okay, ja,
dann. Und natürlich ein anderer Konsensusmechanismus bringt halt natürlich noch andere Probleme mit sich, weil du halt nicht validieren kannst, ob der Vote, also das ist ja quasi diese Idee von Satoshi, One CPU, One Vote, ist ja dieser Grundgedanke, also eine Recheneinheit, eine Stimme für zu bestimmen, welche Transaktionen quasi sozusagen in die Blockchain reinkommen. Ist ja im Endeffekt, wie soll man sagen, es geht im Endeffekt ja darum, halt eine zeitliche Reihenfolge zu schaffen. Wir kennen keine sichere Methode, als halt über den Beweis der Arbeit halt ein Voting zu schaffen, weil wir haben ja keine Identitäten auf der Blockchain. Ne? Du kannst ja nicht sagen, hey, ich bin meiner XY, ich halte hier meinen Ausweis hoch und das bin ich und damit kann ich mich selbst nicht kopieren, sondern im Internet könnte ich ja sagen, hey, ich lade halt irgendwie 10, starte 10 oder 20 oder 100 Computer und habe damit halt mehr Möglichkeiten, halt die Validierung für einen Block zu gewinnen, als jemand, der nur einen Computer gestartet hat. Und keiner kann irgendwie, damit kann ich quasi das Netzwerk übernehmen, ohne dass mich jemand dran hindern kann, beziehungsweise jeder andere kann das auch machen. Das heißt, wir haben keinen Nachweis über die Identität und wir brauchen irgendwie Nachweis über eine Identität, also irgendwie sowas wie, da hat jemand etwas gemacht, da steckt halt etwas dahinter, um halt sicherzustellen, dass halt diese sogenannte Sybil Attack nicht stattfinden kann und damit halt ein zuverlässiger Input der zeitlichen Reihenfolge in die Blockchain reingebracht werden kann. Man kann eigentlich sagen, Proof of Work ist eigentlich nichts anderes als ein, oder aus einer anderen Perspektive betrachtet, halt ein Orakel für Zeit. Weil das Internet kennt keine Zeit, das muss sich halt auf Zeit, Computer und Maschinen müssen sich halt immer auf Zeit von extern verlassen, also auf eine zentrale Instanz, die halt die Zeit vorgibt. Und wenn man das bei Bitcoin machen würde, würde es zum Problem kommen, weil diese zentrale Instanz könnte halt manipulieren. Und das wird halt quasi durch Proof of Work komplett verhindert.
Und wenn du sagst Orakel für Zeit, dann meinst du, es schafft ein Agreement darüber, in welcher Reihenfolge die Transaktionen aufgetreten sind.
Genau, richtig. Ja. Und es ist aber entsteht tatsächlich auch so etwas wie eine globale, nicht manipulierbare, unveränderbare Zeit. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir bei 21 auch die Podcasts immer mit der Blockzeit anfangen. Und die Blockzeit ist sozusagen die Blockhöhe. Weil die Blockhöhe ist etwas, was halt nicht manipuliert werden kann. Das ist halt eindeutig und unmanipulierbar sozusagen.
Ja, okay. Also dann haben wir jetzt mehr oder weniger weder die Blockgröße zu vergrößern hilft uns, der Konsensusalgorithmus hilft uns auch nicht, um Bitcoin effizienter zu machen. Ich glaube, was so jetzt generelles Agreement ist, ist, dass die beste Variante wahrscheinlich wäre, wenn man einfach auf die Blockchain etwas aufbaut, also diese sogenannten Second Layer Solutions. Vielleicht kannst du da mal ganz kurz einen Überblick geben, was es da so an Ideen gibt.
Also ein Thema ist ja noch, was ich gerade eben schon kurz angesprochen hatte, man kann natürlich die Transaktionen optimieren, also man kann sie kleiner machen oder halt mehrere Transaktionen in einer bündeln und damit schaffst du natürlich auch einen höheren Durchsatz automatisch, als wenn du halt jede Transaktion einzeln drauf schreibst und auch ohne, dass du die die Blöcke vergrößern musst. Die andere Möglichkeit, die du angesprochen hast, ist halt quasi aus dieser Bitcoin-Blockchain herauszugehen und halt sozusagen Bitcoins zu transferieren. Das ist jetzt natürlich kein wirklicher Transferier, aber halt in andere Blockchains zu transferieren. Das ist zum Beispiel eines der bekanntesten Experimente hier, ist das Liquid-Netzwerk von Blockstream, aber auch sowas wie RSK, was halt Smart Contracts ermöglicht. Das ist halt auch eine Sidechain und es gibt noch andere verschiedene Konzepte, wie man halt Sidechains zu Bitcoin machen kann. Das sind halt also quasi Blockchains, auf denen Bitcoin läuft, aber es ist eigentlich kein wirklicher Bitcoin, sondern es ist ja quasi der Bitcoin, der dort läuft, ist quasi eine Repräsentanz der Bitcoins, die auf der eigentlichen Bitcoin-Blockchain vorhanden sind, dort aber quasi nicht von einer Person kontrolliert werden, sondern, und da gibt es auch verschiedene Mechanismen und das ist auch immer noch nicht so wirklich zufriedenstellend, aber im Idealverhalt quasi von allen Beteiligten dieser Sidechain sozusagen kontrolliert werden. Sodass halt man sicher sein kann, wenn es 10 Bitcoin auf der Sidechain gibt, dann sind auf jeden Fall auch 10 Bitcoin auf der Hauptchain gelockt und wenn jemand halt mit einem Bitcoin aus der Sidechain in die Bitcoin-Mainchain zurückgehen will, dann wird quasi dieser eine Bitcoin von diesen 10 Bitcoins losgelöst und kann wieder woanders hin transferiert werden. Das ist so der Gedanke dabei, technisch ziemlich komplex und es gibt auch noch keine wirklich zufriedenstellende Lösung dafür, wird meistens über Konsortien gelöst oder Federations, so wie jetzt zum Beispiel bei Blockstream, Liquid. Die andere Möglichkeit, und das finde ich eine viel spannendere Möglichkeit, ist halt das Lightning-Netzwerk. Lightning-Netzwerk nutzt quasi sozusagen eine Transaktion auf der Bitcoin-Blockchain als Anker für einen Vertrag. Und der Vertrag, oder das machen halt dann sehr, sehr viele, die so einen Vertrag auf der Bitcoin-Blockchain verankern über eine Transaktion, aber dieser Vertrag ermöglicht es halt, dass man halt zwar sie zwischen den Vertragsinhabern Geld hin und her schieben kann, ohne dass man eine Transaktion auf der Blockchain speichern muss. Und wenn man das halt, dieses Konzept halt dann ein bisschen erweitert und sagt so, hey, zum Beispiel, ich möchte jetzt, Alex, ich habe mit dir zum Beispiel so einen Vertrag und du hast zum Beispiel mit Markus einen Vertrag, aber ich möchte Markus eigentlich zahlen, dann zahle ich eigentlich erst an dich und du zahlst den Markus. Und das kann man quasi machen, ohne dass ich quasi dir vertrauen muss und ohne dass ich irgendwem anders vertrauen muss, kann ich dich quasi sozusagen als Zahlungsmittelsmann verwenden. Du kannst natürlich die Zahlung ablehnen, aber dann habe ich vielleicht einen Kanal mit jemand, also einen Vertrag mit jemand anderem, der auch wiederum über 2-3 Ecken einen Vertrag zu Markus hat und dann finde ich halt da meine sogenannte Route an das Ziel. Und das finde ich ein sehr, sehr spannendes Konzept, weil wenn man dieses Netzwerk halt erweitert und halt, und das passiert ja auch gerade, und halt immer mehr Verträge dort entstehen, also quasi man sagt auch Bitcoins da drin gelockt werden sozusagen, desto mehr Zahlungswege finde ich halt zu dem Ziel, was ich erreichen möchte. Und je liquider das ganze System ist, desto einfacher wird es auch zu nutzen.
Und das also ich bin kein Lightning-Experte, finde das jetzt aber auch von den Dingen, die ich gehört habe, das interessanteste Konzept, weil es ist, glaube ich, auch das, was am meisten dezentral wahrscheinlich ist und am meisten ohne Trust auskommt, oder? Weil ich meine, im Endeffekt ist das ja kein echter Bitcoin mehr, den ich dann transferiere, das hast du ja gerade schon gesagt. Inwieweit muss ich denn da dann Eingeständnisse machen an einem gewissen Verlust an Dezentralität und auch vielleicht Trust, den ich brauche? Oder was ist der Nachteil des Ganzen?
Also es ist schon noch der echte Bitcoin, den ich transferiere, weil es ist eigentlich das Recht auf einen echten Bitcoin, was ich dort transferiere. Ja? Mhm. Also echter Bitcoin hin oder her, aber zumindest halt ich transferiere das Recht, halt eine On-Chain-Transaktion durchführen zu können, okay, sozusagen. Also es ist damit eigentlich ein echter Bitcoin. Es ist ein echter Bitcoin. Es gibt natürlich, also so dieses Lightning-Netzwerk hat natürlich eine ganz andere Eigenschaften als die Blockchain. Und in so Netzwerken, wie wir das auch im Internet kennen, wird es halt einfach Hubs geben, die halt größere Mengen an Traffic routen sozusagen, ne? Also Traffic verteilen und dafür halt auch Geld nehmen. Das haben wir im Internet genauso. Dann gibt es halt verschiedene Dienstleister um diese Traffic-Router drumherum und Einzelpersonen, die sich halt da andocken können. Aber es ist halt deutlich zentraler, aber es ist auch kein Problem mehr, weil diese Zentralität hat keinen Einfluss auf den Konsens, also auf die Konsensregeln sozusagen. Ja? Also da können keine Regeländerungen herbeigeführt werden, sondern die zentralen Player fungieren hauptsächlich als Routing-Entitäten. Und wenn einer sich querstellt und sagt so, hey, ich zensiere halt eine Zahlung, wie zum Beispiel, wenn du sagst, ich möchte nicht, dass du den Markus zahlst, deswegen verhindere ich das, ja, dann schön, dann verdienst du halt kein Geld an mir, dann kannst du halt nicht die 0,001% von meiner Transaktion abziehen und von anderen vielleicht auch nicht, aber dafür gibt es einen anderen Weg, wo ich zu Markus finde. Ja, das heißt, es gibt eine Gefahr von Zentralisierung, auf der anderen Seite ist es halt der ökonomische Incentive, diese Zentralisierung auch gleichzeitig im Schach zu halten, ist vorhanden, weil wenn eine Route nicht mehr funktioniert, dann entsteht sofort der Anreiz für jemanden, halt diese Route anzubieten, um halt damit Geld zu verdienen.
Ja. Ja, das finde ich spannend, dass dann auch die Anreize dafür sorgen, dass das Ganze funktioniert. Das ist ja auch im Endeffekt das, was Bitcoin so was Besonderes macht, dass es da Anreizstrukturen gibt, die dafür sorgen, dass es so funktioniert, wie es funktioniert. Meine Vorstellung ist jetzt immer so, ich habe diese Bitcoin-Blockchain und wir bauen da was obendrauf. Und das, was wir da obendrauf bauen, das kann vergleichsweise dezentral sein, sowas wie das, worüber wir gerade gesprochen haben, ja, eine Lösung. Andere Lösung wäre ja auch, dass wir sowas wie PayPal zum Beispiel auf Bitcoin aufbauen.
Also ich garantiere dir auch, dass du Bitcoins, also ich meine, das ist ja das, was viele immer ganz, ganz gerne verwechseln. Bitcoin ist keine Zahlungsmethode. Ja, es wird zwar ganz gerne irgendwie, oder man kommt gern auf diesen Gedanken, dass Bitcoin eine Zahlungsmethode ist, vor allem wenn halt dann auf Webseiten halt neben dem Visa, Master und was weiß ich was Logo halt auf einmal das Bitcoin-Logo erscheint. Ja. Aber das ist halt eine völlig falsche Wahrnehmung von Bitcoin.
Da müsste eigentlich stehen Euro, US-Dollar und Bitcoin.
Genau, richtig, ganz genau. Das wäre halt die richtige Darstellungsweise, weil ich kann mit Visa kann ich auch heute schon mit Bitcoin zahlen. Ne? Ich transferiere zwar keine Bitcoin, sondern ich habe halt dann Dienste, die halt die Bitcoins in dem Moment, wo ich mit Euro zahle, halt live transferieren. Aber ich garantiere dir, du kannst auch in den nächsten 10 Jahren über das Visa-Netzwerk Bitcoins transferieren. Das heißt, du kannst deine Kreditkarte mit Bitcoins laden und kannst an Bitcoin-Akzeptanz stellen. Quasi kannst du mit Bitcoin per Visa zahlen oder mit PayPal. PayPal wird das genauso anbieten. Das sind halt diese zentralisierten Anbieter, die natürlich auch keinen Eintrag auf der Blockchain machen müssen, wie das einzelne Mal. Was ich aber glaube, was auch bei denen passieren wird, ist, dass die halt ins Lightning-Netzwerk integriert sind oder integriert sein werden, weil dann entsteht natürlich eine sehr, sehr spannende Interoperabilität. Du hast halt quasi die Möglichkeit, entweder auf einen Dienstleister wie PayPal oder vielleicht sogar deine Bank zurückzugreifen, die halt das ganze Management übernimmt und du vertraust denen natürlich, dass die alles im Sinne machen wie eine Bank. Du kannst aber auch hingehen und kannst im Lightning-Netzwerk, genauso wie du physisches Bargeld hast, kannst du sagen, ich ziehe es halt ab und kontrolliere es wieder selbst und habe dann wirklich auch quasi digitales Bargeld im Lightning-Netzwerk und kann trotzdem mit allen Playern im Visa-Netzwerk, also mit dem das Visa-Netzwerk connected ist und die Banken connected sind, sozusagen interagieren.
Aber wird Bitcoin dann nicht, also der originale Bitcoin, der auf der Bitcoin-Blockchain läuft, wird der nicht im Endeffekt dann einfach zu einem Settlement-Asset?
Genau. Und also das heißt, der originale Bitcoin, da muss man natürlich mal vorsichtig sein. Ich würde sagen, es ist ja immer der Bitcoin, nur die Frage ist halt so, du willst eigentlich die Bitcoin-Blockchain immer am Ende dazu nutzen, zu validieren, ist der Bitcoin wirklich noch da? Ja, das ist ja immer so dieser Gedanke dabei. Das ist ja, wenn du dir überlegst, so wie ist halt Papiergeld entstanden. Klar, die Leute war es halt irgendwann zu anstrengend, Goldbarren durch die Gegend zu schleppen oder Goldmünzen. Das ist halt einfach zu schwer und gerade größere Mengen an Geld. Also hinterlegt man sie bei einer Bank, der man vertraut. Die gibt halt einen Schuldschein aus für das Gold und diesen Schuldschein, den kann man halt dann zum Zahlen verwenden. So ähnlich ist das halt dann quasi auch mit zentralisierten Layern, die darauf entstehen. Bei dezentralisierten Layern funktioniert dieses Bildnis nicht so ganz. Da ist es wie, als hätte man quasi eine leichtere Version von Gold oder sowas. Also da wüsste ich jetzt auch kein Bildnis, wie man das am besten darstellen kann. Aber was ich glaube, was auch passieren wird, wenn wir halt dieses Locking, also dieses Locken von Bitcoins auf der Blockchain ohne einen zentralen Player vernünftig hinbekommen und damit halt Sidechains wie halt Liquid möglich sind, ohne dass es halt eine Federation gibt oder halt die Federation halt unangreifbar ist, dann wird wahrscheinlich ein Effekt entstehen, dass halt Bitcoin, das sehen wir teilweise sogar jetzt schon, Bitcoin halt auch auf andere Blockchains rüber transferiert wird und diese Blockchains nach und nach einnehmen wird, wie wir es zum Beispiel bei Ethereum auch schon sehen. Also bei Ethereum gibt es halt jede Menge Wrapped Bitcoins, die halt dort auch in DeFi-Produkten verwendet werden. Und ich glaube, das wird in nächster Zeit noch viel, viel mehr werden. Also Bitcoin skaliert quasi sozusagen auf verschiedenen Ebenen, auf anderen Blockchains, auf einem dezentralisierten Vertragsnetzwerk wie Lightning, über Banken, über Zahlungsdienstleister wie PayPal, wie Visa. Also das sind halt verschiedene Ebenen, auf denen Bitcoin skaliert. Und das Settlement, wie du es so schön gesagt hast, passiert dann halt auf der Mainchain, um sicherzugehen, dass halt das Geld wirklich vorhanden ist. Oder sagen wir mal so, wenn Zentralbanken untereinander settlen, dann machen die das in...
Ja, du willst jetzt wahrscheinlich, dass ich Gold sage, aber...
Gold, genau. Ja, finales Settlement auch zwischen Staaten findet momentan in Gold statt, weil das halt einfach das Gut ist, was halt nicht kompromittierbar ist, was halt den meisten Trust hat.
Ich meine, es spielt mir in die Hände, dass du das sagst, weil das ist ja genau das, was mein Narrativ von Bitcoin ist, ja, dass es eben Gold ist, dass es dieses Settlement gut ist. Und es wird ja eben immer, es wird auch immer teurer werden, wahrscheinlich auf der Mainchain zu transferieren, weil es kommen erstens mehr Nutzer, zweitens fällt dann auch irgendwann der Block Reward weg und so weiter. Das heißt, die Transaktionsgebühren werden höchstwahrscheinlich steigen. Das heißt also, meine langfristige Vision von Bitcoin ist, dass wir nur noch extrem große Transaktionen dann über die Mainchain laufen lassen, wo dann einfach ganz viele, ja, einfach so Settlement.
Oder halt gebündelte Transaktionen halt, ne? Ja. Also du wirst halt, du kannst es eigentlich so vorstellen, du hast halt verschiedene Arten von Trichtern, ob das jetzt eine Sidechain ist, ob das jetzt irgendwie ein Lightning-Netzwerk ist oder sonst irgendwas, sind halt so Trichter, die quasi ganz, ganz viele Transaktionen in eine Transaktion auf der Bitcoin-Blockchain sozusagen zusammenfassen.
Ja.
Und dann verankern.
Ja, wobei das ja dann, das ist nicht wirklich trustless, oder? Da musst du dich ja mit den Leuten einigen oder irgendjemandem vertrauen, der dann im Endeffekt diese Transaktionen ausführt oder...
Genau, also mit jedem Aspekt, außer beim Lightning-Netzwerk vielleicht, also beim Lightning-Netzwerk würde ich sagen, da stimmt es nicht, aber bei allen anderen Lösungen, wo du dich weiter von der Bitcoin-Blockchain entfernst, entsteht natürlich ein gewisser Trust, den du halt in diese Entität oder in diese Entitäten halt stecken musst, ja.
Okay, lass uns mal noch zum nächsten Punkt gehen, weil ich habe in dieser Bitcoin-Episode eine Sache gesagt, da wurde dann heiß diskutiert und ich muss auch sagen, das ist ein bisschen eine steile These, aber was ich gesagt habe, ist, dass ich Bitcoin nur durchsetzen kann, wenn die Fiat-Währungen, das heißt Euro und US-Dollar, bereits verschwunden sind oder wenn sie verschwinden. Also solange Fiat-Währungen existieren, werden diese auch immer als Zahlungsmittel benutzt, weil eben diese, ich habe mich da auf Gresham's Law bezogen, ja, was besagt, Bad Money drives out good. Das heißt, es gibt schlechteres Geld und besseres Geld, jetzt im Sinne von, wie werthaltig ist dieses Geld, und wir wissen alle, Euro, US-Dollar inflationiert. Bitcoin ist sehr wertstabil, es inflationiert eben nicht, und dann ist eben die Idee, wenn du die Wahl hast, zwischen Euro zu halten oder auszugeben und Bitcoin zu halten oder auszugeben, werde ich immer den Euro ausgeben, weil ich den ja loswerden will.
Ganz klar, stimme ich dir voll und ganz zu, geht mir auch so. Ich würde niemals meinen Bitcoin ausgeben, es sei denn, ich muss, weil der Zahlungsempfänger nichts anderes akzeptiert, aber ich gebe immer zuerst Euro aus, ganz klar.
Ja, wo ist da dann jetzt
mein Denkfehler? Ich sehe da keinen Denkfehler, du hast vollkommen recht, aber du meinst halt, deswegen kann Bitcoin nicht erfolgreich sein.
Genau, also
Fiat-Währung vorher sterben müssen.
Deswegen kann Bitcoin nie als Geld genutzt werden, im Sinne von, dass es als Tauschmittel genutzt wird, weil ich immer den Euro als Tauschmittel nutze und Bitcoin nur als Wertaufbewahrungsmittel.
Genau, jetzt muss man natürlich wieder vorsichtig sein, weil für mich ist halt auch Wertaufbewahrung ein Tauschmittel, nur halt ein Tausch in die Zukunft verzögert. Ne? Das muss man halt einfach bei diesem Gedankengang auch ein bisschen berücksichtigen. Aber ich meine, die Frage ist nachher, wer oder beziehungsweise wenn du halt eine Leistung erbringst und du rechnest halt in Bitcoin und du konvertierst sowieso alles, was du empfängst in Bitcoin, kommst du halt vielleicht irgendwann auf die Idee zu sagen, so hey, ich erbringe meine Leistung nur noch dafür, wenn ich halt Bitcoin erhalte, weil dieses Konvertieren, das nervt mich halt langsam. Ich muss eh immer zumindest einen Teil davon möchte ich in Bitcoin haben, weil ich das sowieso in Bitcoin konvertiere, halt für eine langfristige Aufbewahrung, für meine Altersvorsorge oder was auch immer, ja. Das ist auch das, wo ich so ein bisschen Schwierigkeit mit habe, was ja auch so die Vertreter von Dash und Bitcoin Cash alle so promoten, ist halt so, damit eine Kryptowährung erfolgreich ist und wirklich halt als sich durchgesetzt oder als etabliert halt gelten kann, muss sie als Zahlungsmittel in großer, breiter Masse akzeptiert werden. Und das sehe ich überhaupt nicht so. Mhm. Ich sehe, der größte Nutzen von einem harten Geld ist tatsächlich liegt in der Wertaufbewahrung. Und je mehr Leute halt das erkennen und halt ihren Wert halt in dieser Geldform aufbewahren wollen, also quasi ihre Cash Balance, also ihre wie man Barreserven, ne, ist ja der deutsche Begriff dafür, glaube ich, ihre Barreserven sozusagen in Bitcoin aufbewahren wollen, desto mehr entsteht halt auch dieser Drang, Bitcoin als Zahlungsmittel zu empfangen, weil ich halt sowieso einen Teil davon in Bitcoin konvertieren würde. Und klar, irgendwann kommt dann natürlich eine Situation oder dieser Swap, wo dann auf einmal halt ich dazu gezwungen bin, an meine Barreserven als Bitcoin ranzugehen, anstatt auf meine Barreserven an Euro, weil ich halt auf einmal bei einem Anbieter halt nur noch in Bitcoin zahlen kann, weil er sagt so, hey, ich möchte keine Euros mehr haben oder keine Dollars mehr haben oder was auch immer. Das ist so, sagen wir mal, meine Herangehensweise. Und das ist auch, glaube ich, kein Prozess, der, oder das ist halt kein 1-0-Szenario, ja, 1- oder 0-Szenario, sondern das ist halt ein gradueller, langwieriger Prozess, der auch davon abhängt, wie viele Leute für sich selbst entdecken, dass Bitcoin eine gute Wertaufbewahrung bietet.
Ja, ich glaube, das war auch so. Ich glaube, dein Kollege Markus hat es geschrieben auf Twitter. Das war auch so seine Argumentation, dass es ja vor allem auch davon, nicht nur darauf ankommt, was ich als Käufer ausgeben möchte, wenn ich sage, ich möchte gern Euro ausgeben, sondern es gibt ja auch den Verkäufer, der ein gewisses Zahlungsmittel verlangen kann. Ja, und ich vermute genau, einfach, der Punkt ist valide, ich würde da einfach entgegnen, das stimmt, der Verkäufer kann von mir als Käufer verlangen, dass ich in Bitcoin bezahle, ich möchte da aber dann irgendwie einen Rabatt, sonst würde ich meine Bitcoins nicht hergeben, ja.
Vielleicht, genau.
Ja. Und dann ist natürlich die Frage.
Das könnte gut sein. Oder du bietest eine Leistung an, die halt sonst keiner bietet und die jemand unbedingt haben möchte und dann halt in Bitcoin zahlen muss. Ja.
Aber da hätte ich zwei Punkte, die ich da entgegnen würde. Wenn der Verkäufer hat, oder wir müssen mal kurz drüber nachdenken, hat der Verkäufer dann überhaupt einen Anreiz, einen Rabatt anzubieten, weil was der Verkäufer ja auch machen könnte, ist, er könnte einfach sagen, ich nehme deine dreckigen Euros, ja, und tausche sie sofort in Bitcoin um. Und klar habe ich da minimale Transaktionskosten, aber wieso sollte ich dir 10% Rabatt geben?
Und du gibst halt jedes Mal deine Identität preis, ne? Weil es gibt halt, also sagen wir mal, diesen Transfer zwischen Euro und Bitcoin hinzubekommen, ohne Know Your Customer-Verfahren zu durchlaufen, ist schwierig und kosten- und zeitintensiv halt einfach. Okay. Ja. Und das umgehst du halt natürlich mit einer direkten Bitcoin-Zahlung, weil dann funktioniert es wieder wie Bargeld. Ja. Zumindest wenn du über Lightning-Netzwerk und über On-Chain-Zahlungen gehst, wenn du natürlich die Zahlung über einen Drittanbieter, also eine Bank oder PayPal oder Visa machst, dann ist diese Transaktion natürlich schon zu deiner Identität oder zumindest zu der Identität des Zahlers geknüpft.
Ja. Das ergibt Sinn, ja. Ein zweiter Punkt, der mir dazu einfällt, ist, dass es natürlich so ist, dass der Euro gewissermaßen einen sehr ungerechten Vorteil gegenüber dem Bitcoin hat, weil es einfach gesetzliches Zahlungsmittel ist. Das heißt, theoretisch könnte ich auch, es ist jetzt vielleicht ein bisschen konstruiert, aber ich könnte sagen, ich kaufe von dir etwas als Verkäufer, du möchtest eigentlich Bitcoin, aber ich gebe dir einfach keine Bitcoin. Sagen wir mal, ich mache einen Rechnungskauf, ja, wenn du das anbietest, und weigere mich dann im Endeffekt in Bitcoin zu bezahlen, dann kannst du eigentlich nichts machen. Das Einzige, was du machen könntest, ist mich verklagen und ich muss dir dann eine Strafe zahlen und die darf ich in Euro zahlen am Ende.
Nee. Du kannst halt vom Kauf zurücktreten, ne? Also vom Verkauf zurücktreten. Oder beziehungsweise der Vertrag kommt eigentlich nicht zustande. Wenn du dich halt von Anfang an bei dem Tauschhandel ganz klar auf das Zahlungsmittel Bitcoin einigst, und das ist wichtig, Zahlungsmittel, nicht Zahlungsmethode. wenn du dich auf das Zahlungsmittel Bitcoin einigst, dann kommt halt der Vertrag zustande. Und wenn einer der Parteien halt nicht zustimmt, dann kommt der Vertrag halt einfach nicht zustande. Das Hauptproblem, was wir halt beim gesetzlichen Zahlungsmittel haben, ist, dass halt die Steuern in diesem gesetzlichen Zahlungsmittel gezahlt werden müssen. Und die lassen sich halt auch in vielen Bitcoin-Transaktionen, vor allem halt, wenn sie mit Unternehmen stattfinden, halt nicht verhindern. Denn die Unternehmensbücher zumindest müssen sauber sein. Privattransaktionen oder Privatgeschäfte machen ist was anderes. Aber sobald du halt mit einem Unternehmen interagierst, hat dieses Unternehmen die Verpflichtung, halt die Steuern in Euro zu bezahlen. Und deswegen, glaube ich, ist auch die größte Schwierigkeit, Unternehmen zur Adoption von Bitcoin zu treiben. Und es wird auch super, super lange dauern, bis Unternehmen wirklich Bitcoin adaptieren, zumindest in der Form, dass sie halt Bitcoin tatsächlich auch verwenden, weil alle, die momentan Bitcoin adaptieren, machen das halt nur als Zahlungsmethode, nicht als Zahlungsmittel. Das heißt, in dem Moment, wo halt die Bitcoin-Zahlung stattfindet, werden sie auch im Hintergrund automatisch direkt in Euro transferiert und in Euro aufbewahrt für das Unternehmen.
Ja. Okay, dann lass uns mal, weil die Zeit ist schon recht fortgeschritten, noch zur letzten These kommen. Die habe ich in dieser Episode nur ganz am Rande angesprochen, aber ich weiß, dass du dich sehr gut damit auskennst und es ist ein wichtiger Punkt und auch ein Kritikpunkt, den man oft hört. Und zwar, Bitcoin verbraucht so viel Energie wie ganze Staaten und ist unglaublich schlecht für die Umwelt. Das ist ja natürlich ein heißes Thema jetzt vor dem Hintergrund des Klimawandels. Also wir versuchen überall den CO2-Ausstoß zu reduzieren und jetzt sollen wir hier ein neues Geldsystem einführen, das so viel Energie wie große Staaten verbraucht. Was würdest du dieser Kritik entgegnen?
Ja, absolut zu gerechtfertigt. Also ich meine, Bitcoin verbraucht unglaublich viel Energie und es wird auch noch mehr werden. Es wird noch deutlich mehr werden. Also Bitcoin wird noch so viel Energie verbrauchen, das können wir uns momentan noch gar nicht vorstellen. Bitcoin hat einen unglaublichen Energiehunger. Das Problem dabei ist halt, es wird nicht zu stoppen sein. Es wird keiner aufhalten können. Es ist nicht mehr zu stoppen, weil mit jedem weiteren Nutzer, der Bitcoin adaptiert, steigt der Energiebedarf von Bitcoin, um halt die Absicherung des Wertes halt sozusagen zu gewährleisten. Ja,
du könntest doch das Mining verbieten einfach.
Ja, und dann machst du es halt, also erstmal Mining so einfach zu verbieten, geht halt auch nicht, weil Mining kannst du halt in der Walachei in Buxtehude starten, in einem Keller oder sonst irgendwas, ja. Und das machen dann zehntausende Leute, dann hast du natürlich eine starke Dezentralisierung und du müsstest aber dem Verbot auch weltweit halt gleichzeitig durchsetzen, was sicherlich nicht passieren wird, weil es auch Staaten gibt, die das halt für sich als Vorteil sehen, wenn sie halt Mining-freundlich sind, weil sie natürlich auch Steuereinnahmen und eine Industrie schaffen und so weiter. Also das ist also ein Verbot sehe ich da als sehr unwahrscheinlich. Vielleicht vereinzelt in einzelnen Ländern, aber nicht auf globaler Ebene. Das ist unmöglich. Also der Energiebedarf von Bitcoin wird steigen und Bitcoin wird immer mehr Energie konsumieren und das wird sich auch nicht verhindern lassen. Die Frage, die sich da für mich stellt, ist halt, ist das was Gutes oder ist das was Schlechtes? Und das ist genau das, dem ich versucht habe, so ein bisschen auf den Grund zu gehen. Zuerst in einem eigenen Artikel, ich glaube Ende 2018, zusammen mit Stefanie von Jahn geschrieben. Und dann auch nochmal Anfang des Jahres zusammen mit dem Philipp Sandner von dem Blockchain Center in Frankfurt nochmal eine aufgearbeitete Version, wo auch noch jemand von NWBW dabei war, also einem deutschen Energieversorger. Und ich habe damals die These aufgestellt und die wurde jetzt auch nochmal in dem neuen Artikel ein bisschen nochmal aufgearbeitet und nochmal mit neuen Konzepten versehen. Aber die These ist im Endeffekt die, dass halt Bitcoin die Energieproduktion revolutionieren wird. Weil der Gedanke ist halt dabei, dass Bitcoin sucht halt nach der günstigst verfügbaren Energie, am günstigsten verfügbaren Energie. Und das ist halt, zumindest wenn man sich mal so Überlegungen anstellt, wo ist die günstigst verfügbare Energie, dann ist sie halt, dann ist es halt quasi Energie, die sowieso in der Natur schon existiert, die aber meistens halt entweder an abgelegenen Orten existiert, wo halt keine Städte in der Nähe sind, wo man aber Bitcoin-Mining-Operationen deployen kann. Oder es ist halt einfach schwer zu ernten. Und die Erntemethoden haben sich zwar in den letzten paar Jahren schon irgendwie optimiert. Wir schauen uns zum Beispiel Solar an. Solarpanel vor 40 Jahren kannst du halt nicht mehr vergleichen mit den Panels von vor 10 Jahren und erst recht nicht mit den Panels, die wir heute haben. Also da passiert schon halt ganz viel. Genauso bei Wind, auch bei Wellen, also bei Wasserkraft und tatsächlich auch bei reiner Raumenergie, also Wärmeenergie in verschiedenster Form, gibt es hier Ideen, halt die Erntemethoden halt zu optimieren. Und Bitcoin ist sicherlich, also könnte, nicht, ist nicht sicherlich, aber könnte unter anderem ein Katalysator sein, um halt die Forschung, was halt diese Erntemethoden von Energie angeht, um halt Energie in Elektrizität zu verwandeln, halt voranzutreiben, weil halt da einfach Geld hintersteckt. Ne? Also du kannst halt damit Geld verdienen.
Ja, ich glaube.
Das ist so die Idee dahinter.
Ja, ich glaube auch, du stellst da genau, oder deine Herangehensweise ist, glaube ich, auch genau richtig, weil was wir uns fragen müssen am Ende ist, jetzt wenn wir sagen, für das Mining wird vor allem grüne Energie benutzt, das mag ja schön und gut sein. Ich glaube, die wichtige Frage ist am Ende, wenn wir alles überschlagen und zusammenrechnen, haben wir mehr CO2-Ausstoß mit Bitcoin oder ohne?
Genau.
Bin mir sogar ziemlich sicher, dass wir mehr mit Bitcoin haben. Es ist wahrscheinlich nicht so massiv, wie viele jetzt behaupten, genau aus den Gründen, die du genannt hast. Aber es wird wahrscheinlich mehr sein. Aber die Frage ist dann auch, sind wir einfach bereit, den Anstieg des CO2-Ausstoßes in Kauf zu nehmen, dafür, dass wir dann einfach ein Geldsystem haben, das eben so funktioniert, wie Bitcoin funktioniert?
Also ich bin mir nicht sicher mit dem CO2-Ausstoß, ob der halt wirklich so viel größer sein wird mit Bitcoin oder auch ohne, weil die Forschung, was halt erneuerbare Energien oder was heißt erneuerbare, frei verfügbare Energien halt angeht oder Energiequellen angeht, die halt auch vielleicht noch gar nicht entdeckt wurden, halt angeht, dass da wird unglaublich viel passieren. Und das, du musst ja auch mal bedenken, Bitcoin konsumiert halt eigentlich nicht in erster Linie kohlenstoffhaltige Energieressourcen, also Erdöl, Gas, Kohle und so weiter, sondern Elektrizität. Und wo die Elektrizität herkommt, ist Bitcoin eigentlich völlig egal, aber Bitcoin braucht Elektrizität. Und das ist, glaube ich, der Aspekt, der was halt die CO2-Bilanz von Bitcoin angeht, sicherlich weiß ich jetzt nicht, aber zumindest lässt es erahnen, dass halt die CO2-Bilanz mit Bitcoin oder die CO2-Bilanz von Bitcoin tatsächlich positiver in Zukunft noch aussehen wird, als wir uns das vielleicht momentan vorstellen können. Kurzfristig gebe ich dir vollkommen recht, mittelfristig weiß ich nicht, langfristig bin ich mir sicher, wird der CO2-Ausstoß mit Bitcoin oder ohne Bitcoin keinen großen Unterschied machen. Wahrscheinlich wird sogar der CO2-Ausstoß, der globale CO2-Ausstoß mit Bitcoin geringer sein, als ohne, dass Bitcoin jemals entdeckt worden wäre.
Ja, okay, das ist zumindest eine These, die ich nachvollziehen kann und die ich vor allem auch interessant finde und ja, wie gesagt, nachvollziehbar.
Ist leider noch nicht beweisbar, ja, muss man auch dazu sagen. Also es ist eine These. Wir schauen uns halt verschiedene Datenquellen an und wollten da auch im nächsten Jahr nochmal gucken, wie man das mit Datenquellen eventuell da schon auch Indizien rausbekommt, um diese These stärker zu untermauern oder auch zu widerlegen halt.
Ne? Ja, ich werde den Artikel auf jeden Fall verlinken in den Shownotes. Ich hätte jetzt auch noch viele, viele Fragen an dich, unter anderem so, ich hätte eigentlich gerne noch mit dir drüber geredet, zu deiner Einstellung zu anderen Cryptocurrencies, außer Bitcoin, da hast du ja auch eine ganz interessante Meinung, aber ich schlage...
Es vielleicht ganz gut, dass wir das jetzt sein lassen.
Schlage vor, das machen wir dann beim nächsten Mal. Ich fand es auf jeden Fall super spannend heute. Bedanke mich nochmal ganz herzlich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und ja,
sehr, sehr gerne, danke dir.
Bis zum nächsten Mal. Mach's gut, Daniel. Ciao.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.